Steven Johnson. Wo gute Ideen herkommen. Eine kurze Geschichte der Innovation. Überleg mal, vor ein paar hundert Jahren waren die Menschen noch auf Kerzen angewiesen, wenn sie abends etwas sehen wollten, denn es gab keine Glühbirnen. Auch Elektroherde, Heizungen, Autos, Flugzeuge und Fernseher waren noch nicht erfunden. Von solchen Dingen wie dem Internet oder kleinen Minicomputern wie unseren Smartphones, die das tägliche Leben organisieren und uns mit Freunden auf der ganzen Welt verbinden, war nur zu träumen. Wie kamen solche Innovationen überhaupt zustande? Eine einfache Antwort auf diese Frage bietet dir dein Wissen aus dem Biologieunterricht. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, auf welchen Grundlagen die Evolution basiert und was überhaupt gegeben sein muss, damit etwas Neues entstehen kann, hast du den Schlüssel zur Entstehung von Innovationen schon in der Hand. Diese Blinks erklären, dass sowohl die Entwicklung des Lebens auf der Erde als auch die größten menschlichen Entdeckungen immer wieder durch Zufälle oder äußere Faktoren angestoßen wurden. Anhand zahlreicher Anekdoten und wissenschaftlicher Belege erfährst du, wie du diese Kreativität auf persönlicher und professioneller Ebene selbst kultivieren kannst. Blink Nummer 1. Evolution und Innovation entstehen meistens im Bereich des Nächstmöglichen. Lass uns mal 4 Milliarden Jahre in der Zeit zurückgehen und uns die Kohlenstoffatome ansehen, die damals so in der Ursuppe herumschwammen. Aus ihnen formte sich das erste Leben. Jedoch setzten sich diese Atome nicht einfach zusammen und beschlossen spontan zu komplexen Lebensformen wie Sonnenblumen oder Eichhörnchen zu werden. Es war dann doch ein bisschen komplizierter. Zuerst formten sich aus ihnen einfache Strukturen wie Moleküle, Proteine und Zellen sowie erste noch recht primitive Organismen. Jede Entwicklung eröffnete zusätzliche Möglichkeiten für neue Kombinationen, bis ein solches Kohlenstoffatom es sich schließlich in einer Sonnenblume gemütlich machen konnte. Ja, und so ähnlich steht es mit menschlichen Innovationen. Vielleicht hätten kluge Köpfe gerne schon in den 1950ern ein Unternehmen wie eBay gegründet. Sie mussten aber zunächst auf die Erfindung des Computers warten und auf eine Möglichkeit, mehrere Computer über ein weltweites Netz miteinander zu verbinden. Und schließlich bedurfte es noch einer Plattform, über die in diesem Netz bezahlt werden konnte. Genau wie die Evolution finden also auch Innovationen nur innerhalb der Grenzen des Nächstmöglichen statt, also dem Bereich der Möglichkeiten, die zum jeweiligen Zeitpunkt an Ort und Stelle verfügbar sind. Große Sprünge jenseits des Nächstmöglichen sind selten. Wenn sie doch mal auftreten, sind sie meist nach kurzer Zeit zum Scheitern verurteilt, weil die Umwelt noch nicht bereit ist. Hätte man YouTube etwa in den 1990ern gelauncht, wäre die Website ein ziemlicher Flop geworden. Die Internetverbindungen waren viel zu langsam und es mangelte an geeigneter Software, um Videostreaming zu unterstützen. Das häufige Auftreten von Mehrfachentdeckungen zeigt, wie stark das Nächstmögliche durch den existierenden Fundus an Wissen und Möglichkeiten beschränkt ist. Eine Mehrfachentdeckung passiert, wenn mehrere kluge Menschen unabhängig voneinander, aber fast gleichzeitig dieselbe Entdeckung machen. Karl Wilhelm Scheele schaffte es zum Beispiel 1772, Sauerstoff zu isolieren. Joseph Priestley gelang dies im Jahr 1774. Die Wissenschaftler ahnten nichts voneinander und ihrer quasi zeitgleichen Entdeckung. Aber wie kann es sein, dass zwei brillante Köpfe kurz hintereinander denselben Gedanken haben? Es gab eine Gemeinsamkeit zwischen Scheele und Priestley, die diese mehrfache Entdeckung ermöglichte. Sie teilten denselben Ausgangspunkt für ihre Erkenntnisse. Ihre Suche nach Sauerstoff konnte erst beginnen, nachdem die Zusammensetzung der verschiedenen Gase in der Luft analysiert worden war. Es war demnach unvermeidlich, dass unterschiedliche Wissenschaftler etwa zur gleichen Zeit auf dieselben Forschungsergebnisse kommen würden. Blink Nummer 2. Ideen, die die Welt verändern, entwickeln sich eher schleichend als durch plötzliche Durchbrüche. Obwohl große Entdeckungen rückblickend betrachtet meist wie ein einziger aus dem Nichts entstandener Heureka-Moment wirken, entwickeln sie sich in Wirklichkeit ganz langsam. Solche bahnbrechenden Ideen und Entdeckungen führen das Leben der langsamen Ahnung. Das heißt, sie reifen mit der Zeit und benötigen viel Energie und Pflege, um schließlich zu erblühen. Darwin behauptete, die Theorie der natürlichen Selektion sei ihm einfach eines Tages in den Schoß gefallen, als er über Thomas Malthus' Ausführungen zum Populationswachstum nachgrübelte. Darwins Notizbücher dagegen enthüllen, dass er lange vor seiner vermeintlichen Epiphanie bereits eine fast komplette Abhandlung über die natürliche Selektion geschrieben hatte. Diese vage Ahnung konnte jedoch nur mit der Zeit zu einer ausgefeilten Theorie heranwachsen. Retrospektiv erscheint seine Idee so einleuchtend, dass man glaubt, sie habe ihm als plötzlicher Geistesblitz erscheinen müssen. Als ein Unterstützer Darwins zum ersten Mal von der natürlichen Selektion hörte, rief er euphorisch aus: Wie unglaublich dumm muss man sein, nicht auf so etwas zu kommen. Eine weitere langsame Ahnung führte zu der Revolution des Informationsaustausches unserer Zeit, dem Internet. Als Tim Berners-Lee als Kind in einem viktorianischen Haushaltsratgeber namens Enquire Within Upon Everything schmökerte, war er fasziniert von der ausgedehnten Fragen- und Antwortsammlung, die er vorfand. Inspiriert davon entwickelte er Jahrzehnte später am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, sein Computerprogramm Enquire, das dazu dienen sollte, Informationen in einem Netzwerk zu organisieren. In diesem Netzwerk konnten Dokumente von verschiedenen Computern durch Hypertextlinks verbunden werden. Aus einer langen, brodelnden Idee war das World Wide Web geboren. Blink Nummer 3. Plattformen sind wie Sprungbretter für Innovationen. Ökologen benutzen den Begriff Schlüsselarten, um Organismen zu beschreiben, die einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf das Wohlergehen ihres Ökosystems haben. Ein Beispiel: Auf einer kleinen Insel ohne weitere Raubtiere hält ein Rudel Wölfe die Schafspopulation unter Kontrolle und reguliert somit indirekt die gesamte Vegetation der Insel, da zu viele Schafe zu viel Gras und Pflanzen vertilgen und somit das ganze Ökosystem zum Kollabieren bringen würden. Vor etwa 20 Jahren erkannten Ökologen, dass es eine ganz bestimmte Gruppe von Schlüsselarten gibt, die ihren Namen in jeder Hinsicht gerecht werden. Sogenannte Ökosystemingenieure schaffen Lebensräume für andere Organismen, indem sie Plattformen bilden, von denen mannigfaltige Arten profitieren. Wir finden solche Ökosystemingenieure in der Tierwelt. Der Biber verwandelt beispielsweise durch den Bau von Staudämmen ganze Wälder in Sumpfgebiete, und die Koralle erschafft gedeihende Riffe mitten im Ozean. Solche Plattformen existieren aber auch im Bereich der Innovationen. Sie werden als Sprungbrett genutzt, um zum Nächstmöglichen zu hüpfen. Das Global Positioning System, GPS, ist ein gutes Beispiel für solch eine Plattform. Es wurde ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt und hat mittlerweile zahllose Innovationen hervorgebracht. Von GPS-Ortung über standortgebundene Dienste bis hin zur Werbung. Plattformen bauen oft aufeinander auf. Das heißt, eine Plattform bietet die Grundlage für weitere Plattformen, die ihrerseits zahllose neue Innovationen hervorbringen. Biber fällen Bäume, welche dann verrotten und in dieser Form Spechten als Nistplatz dienen. Nachdem die Spechte ausgebrütet haben und verschwunden sind, werden ihre Behausungsreste dann von Singvögeln in Beschlag genommen. Somit hat der Specht dank des Bibers eine Plattform für Singvögel geschaffen. Die Geschichte von Twitter und Co. lässt sich ähnlich erzählen. Leute erschufen HTML und Datenprotokolle, auf denen das Internet fußte. Und irgendwann baute jemand die Webseite Twitter in eben jenem Internet, welche dann auch als Plattform für zahlreiche weitere Apps diente, während das Nächstmögliche bei jedem Schritt erweitert wurde. Blink Nummer 4. Innovationen blühen in großen Netzwerken auf. Die Basis allen Lebens auf der Erde und höchstwahrscheinlich auch jedes außerirdischen Lebens ist Kohlenstoff, denn es verbindet sich unglaublich gut mit anderen Atomen und kann somit komplexe Molekülketten bilden. Durch diese Verbindungen entstehen dann neue Strukturen wie Proteine. Ohne Kohlenstoff wäre die Erde also vermutlich eine unbelebte Suppe aus chemischen Elementen geblieben. Auch für große Ideen und Erfindungen sind besondere Verbindungen nötig. Als die Menschen begannen, sich in Dörfern und Städten anzusiedeln, wurden sie zu Mitgliedern eines Netzwerks, das ihnen die Möglichkeit bot, ihre eigenen Entdeckungen und Erfahrungen zu verbreiten. Vor der Entstehung solcher Gemeinschaften war die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ein innovativer Denker seinen guten Einfall mit ins Grab nehmen musste, da dieser Einfall in keinem Netzwerk weitergegeben und diskutiert werden konnte. Wie entscheidend Netzwerke für die Entstehung von Innovationen sind, macht auch eine Studie aus den 1990er Jahren deutlich. Um den Entstehungsprozess wissenschaftlicher Durchbrüche zu untersuchen, beobachteten Psychologen 4 unterschiedliche Molekularbiologie-Labore und dokumentierten alles, was in ihnen passierte. Es herrschte die weit verbreitete Vorstellung, dass große Entdeckungen in einem Gebiet wie der Molekularbiologie gemacht werden, indem jemand durch ein Mikroskop auf eine Petrischale starrt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten jedoch, dass die wichtigsten Ideen nicht in einsamer Laborarbeit, sondern in den regelmäßig abgehaltenen Labormeetings aufkeimten, wenn die Forscher ganz zwanglos ihre Arbeit diskutierten. Weitere Studien haben gezeigt, dass die kreativsten Leute meist weitreichende soziale Netzwerke haben, die über ihre eigene Umgebung hinausgehen und sie dadurch mit vielen verschiedenen Kontexten zusammenbringen. Städte erleichtern das Entstehen solcher großen Netzwerke, durch die Ideen verbreitet und in Kollaborationen zu neuartigen Kombinationen zusammengefügt werden können. Daher stammen kreative Einfälle überproportional häufiger aus Metropolen als aus Kleinstädten. Heute allerdings ist das größte kreative Netzwerk keine einzelne Stadt, sondern natürlich das Internet, das Ideen weit effektiver verbreitet und verbindet als alle bisher dagewesenen Netzwerke. Blink Nummer 5. Für die Entwicklung von Innovationen ist die Zusammenarbeit genauso wichtig wie der Wettbewerb. Oftmals wird die Möglichkeit, eine Entdeckung vermarkten zu können, von Erfindern und Unternehmern als fundamentaler Antrieb für Innovationen angesehen. Doch obwohl die Möglichkeit der Kommerzialisierung sicherlich ein antreibendes Rädchen im Getriebe der Ideenfindung ist, bringt sie auch Einschränkungen mit sich, die die weitere Zirkulation und Innovation von Ideen verhindern. Ein Beispiel für solche Einschränkungen sind Patente. Sie verhindern, dass Erfindungen sich verbreiten und durch Kollaborationen mit anderen Ideen verschmolzen werden können. Dadurch werden gerade die Märkte, die durch den Wettbewerbsdruck eigentlich Effizienz versprechen, im Hinblick auf Innovationen zunehmend ineffizient. Denn das Verschmelzen von Ideen ist für Innovationen maßgeblich. In den vergangenen 600 Jahren scheinen sich die großen Erfindungen und Entdeckungen zunehmend von Einzelerfindern entfernt und zu menschlichen Netzwerken hinbewegt zu haben. Eine marktgetriebene Innovation läuft sicherlich effizienter ab als eine Innovation aus sowjetischer Planwirtschaft. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie der optimale Weg für das Vorantreiben von Neu- und Weiterentwicklungen ist. Selbst im Zeitalter des Kapitalismus blieben die meisten großen Entdeckungen von den Märkten unbelohnt. Das Internet, die Relativitätstheorie, Computer, Röntgenstrahlen, Herzschrittmacher und Penicillin sind nur einige Beispiele, bei denen die Erfinder nicht finanziell profitiert haben. Dass Erfinder es verdienen, für eine gute Idee entlohnt zu werden, steht außer Frage. Doch wie lassen sich Innovationen generell vermehrt hervorbringen? Charles Darwin betont in seinem zentralen Werk über die Entstehung der Arten sowohl das Wunder komplexer Zusammenarbeit zwischen den Arten als auch die natürliche Selektion, die aus dem Wettbewerb um Ressourcen entsteht. So ähnlich steht es mit Innovationen. Ebenso das gemeinsame Wirken in Netzwerken, also die Zusammenarbeit, sowie ein starker Wettbewerb, also freie Marktwirtschaft, können produktiv für die Entstehung von Innovationen sein. Blink Nummer 6. Zufällige Verknüpfungen von Ideen führen zu Innovation. Wie wir bereits gelernt haben, war die Fähigkeit von Kohlenstoff, sich mit anderen Atomen zu verbinden, unabdingbar für die Entstehung von Leben. Es war aber noch eine ganz andere zufällige Kraft nötig, um das Leben auf der Erde zu erschaffen: Wasser. Wasser ist in stetiger Bewegung und verbindet sich mit allem, was in Reichweite kommt. So ermöglichte es auch das ständig Erschaffen neuer Atomverbindungen in der Ursuppe. Die starken Wasserstoffbrückenbindungen der Wassermoleküle waren es, die jegliche Verbindung zusammenhielten. Diese Mischung aus ständiger Bewegung und Stabilität ist der Grund, warum flüssige Netzwerke optimal für Evolution und die Entwicklung von Kreativität sind. Innovative Netzwerke taumeln, ebenso wie Wasser, stets am Rande des Chaos entlang. Sie treiben zwischen Ordnung und Anarchie und liefern somit fruchtbaren Boden für neue Ideen. Ein anschauliches Beispiel dafür sind Träume, die ja gewissermaßen der Ursprung der Innovation sind, weil sich in ihnen vielerlei Ideen scheinbar willkürlich zu einem Bilderreigen verweben. Dass gerade dieses Ideenchaos förderlich für die Entstehung von etwas Neuem, Produktivem ist, haben Neurowissenschaftler inzwischen bestätigt. Darüber zu schlafen kann tatsächlich die Lösung vieler Probleme sein. Das funktioniert sogar bei Wissenschaftlern. Im 19. Jahrhundert träumte der deutsche Chemiker August Kekulé von der Mythengestalt der Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Durch diesen Traum wurde ihm klar, dass Kohlenstoffatome einen Ring formen, um das Molekül Benzol zu ergeben. Es scheint also, dass Chaos und Kreativität auch auf neurologischer Ebene miteinander verknüpft sind. Eine Idee ist letztendlich also das Produkt eines verzweigten Netzwerks aus Neuronen. Diese geben permanent Signale an unsere Gehirnzellen und wenn dabei eine komplexe Verbindung entsteht, ist eine neue Idee geboren. Zudem wechseln die Neuronen stetig zwischen Chaoszuständen, in denen sie komplett asynchron und unkontrolliert losfeuern, und strukturierten, phasenstarren Zuständen, in denen große Ansammlungen von Neuronen in genau derselben Frequenz feuern. Die Zeit, die in dem jeweiligen Zustand von Chaos oder Strukturiertheit vergeht, unterscheidet sich von Hirn zu Hirn. Anders als man vielleicht zunächst vermuten würde, haben Studien ergeben, dass eine Person umso kreativer und cleverer ist, je länger ihr Gehirn Chaosphasen durchlebt. Mit jeder neuen Erfahrung verändert sich unser Gehirn. Mit jeder neuen Idee schafft es neue Verbindungen in seinem riesigen Neuronennetzwerk. Wenn wir eine Balance zwischen Chaos und Strukturiertheit in unserem Gehirn erreichen, also über mögliche Weiterentwicklungen nachgrübeln, aber auch Ideen reifen lassen, können wir es zum nächsten Einstein schaffen. Blink Nummer 7. Zufallsentdeckungen werden gefördert, wenn sich unterschiedliche Denker im selben geografischen oder geistigen Umfeld bewegen. Wenn Ideen verschiedener Menschen in einem gemeinsamen Umfeld zusammentreffen, etwa indem Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam in einem Labor arbeiten, kommt es zu kreativen Kollisionen. Betrachten wir zum Beispiel einmal die kulturellen Innovationen der Moderne in den 1920er Jahren. Die meisten Kulturerzeugnisse dieser Zeit sind das Resultat der Zusammenkünfte von Malern, Dichtern oder Romanautoren in Pariser Cafés. Durch dieses gemeinsame Umfeld konnten Interaktionen zwischen den Kulturschaffenden stattfinden. Ideen zirkulierten und wurden miteinander verknüpft. Wenn wir als Einzelperson solche kreativen Kollisionen freisetzen wollen, müssen wir viele Ideen aus unterschiedlichen Disziplinen zur selben Zeit in unser Bewusstsein einschleusen. Das heißt, wir müssen nicht nur unseren Fachbereich betrachten, sondern auch vollkommen fachfremde Richtungen. Vordenker wie Benjamin Franklin oder Charles Darwin arbeiteten zum Beispiel an mehreren ganz unterschiedlichen Projekten simultan in einer Form des langsamen Multitasking. Ein einzelnes Projekt stand dabei immer für ein paar Tage im Zentrum, schwang aber trotzdem weiterhin mit, wenn ein anderes begonnen wurde. So war es ganz leicht möglich, Verknüpfungen und Überschneidungen zwischen den Projekten herzustellen. Bereits 1652 erkannte John Locke die Wichtigkeit von Querverweisen, als er damit begann, ein ausgefeiltes System zur Indizierung für sein Kollektanenbuch zu entwickeln. Dieses Notizbuch war ein Sammelsurium unterschiedlicher Gedankenfragmente, Erkenntnisse und Vermutungen, die darauf warteten, zu neuen Ideen zusammengefügt zu werden. Solche Kollektanenbücher werden heutzutage immer noch genutzt. Sie existieren nur in anderer Form. Leute sammeln auf Online-Portalen wie Tumblr, Twitter oder Instagram ihre Ideen, erinnerungswürdige Zitate oder Fotos sowie Artikel oder Bilder, von denen sie fasziniert sind. Durch dieses zusammengestückelte Netzwerk an Inspirationen können sie ihre Kreativität ankurbeln und ihr freien Lauf lassen, wenn es darum geht, alle Eindrücke und Ideen miteinander zu verknüpfen. Daher ist es in einem so riesigen Netzwerk wie dem Internet besonders wichtig, dass die vielen Ideen nicht nur leicht zugänglich sind, sondern auch über Querverweise und Bezüge zueinander verlinkt und selbst zwischen unterschiedlichen Disziplinen verknüpft werden können. Blink Nummer 8. Fehler und Irrtümer können den Anstoß zu wichtigen Entdeckungen geben. Sowohl in der Evolution als auch bei der Entstehung großer Ideen tauchen immer mal wieder Fehler auf. Und das ist gar nicht mal so übel. Denken wir an die Fortpflanzung von Lebewesen. Gene werden von Eltern an ihre Kinder weitergegeben und enthalten einen Bauplan dafür, wie sich der Nachwuchs entwickeln soll. Ohne gelegentliche Mutationen, also zufällige Fehler in diesen Bauplänen, wäre die Evolution schon vor langer Zeit zum Stillstand gekommen. Denn wären immer nur perfekte Kopien existierender Gene weitergegeben worden, hätten sich so großartige Dinge wie Elfenbeinzähne oder Pfauenfedern nie entwickelt. Mutationen begünstigen das Entstehen von Lebewesen mit neuen Merkmalen. Obwohl die meisten dieser Defekte das betroffene Lebewesen zum Scheitern verurteilen, gehen aber doch manchmal auch ein paar Gewinner daraus hervor, die dann die Evolution anheizen. Und wieder lässt sich eine Parallele zur Entwicklung menschlicher Erfindungen ziehen. Denn Alexander Fleming beispielsweise entdeckte Penicillin lediglich aufgrund eines Fehlers. Er ließ aus Versehen zu, dass eine Bakterienprobe von Schimmelpilzen befallen wurde. Als das Bakterium jedoch komplett abgetötet worden war, stellte er erstaunt fest, dass der Schimmelpilz eine keimtötende Wirkung haben musste. Viele wichtige Wissenschaftstheorien beginnen damit, dass ein kleiner Fauxpas in der Erhebung der Daten stattfindet oder ein Fehler bei der Datenverarbeitung unterläuft. Somit denken wir, dass etwas mit unserer Grundannahme nicht stimmen kann und versuchen, diese schleierhaften Fehler aufzuklären. Dies wiederum zwingt uns, unsere bisherigen Vermutungen fallen zu lassen und neue Theorien zu entwickeln. Und genau das ist der Ausgangspunkt für neue Ideen. Ein Beispiel dafür ist eine berühmte Studie der Psychologin Sherlyn Nemeth. Sie legte zwei Menschengruppen Bilder mit verschiedenen Farben vor und bat die Probanden, nach jedem Bild spontan Wörter damit zu assoziieren. Bei der zweiten Gruppe wandte Nemeth jedoch einen kleinen Trick an. Dort schleuste sie ein paar Schauspieler ein, die von Zeit zu Zeit behaupteten, andere Farben zu sehen als diejenigen, die wirklich gezeigt wurden. Sie sagten beispielsweise grün, obwohl das Bild blau war. Die erste Gruppe, unbeeinflusst durch die Schauspieler, nannte recht vorhersehbare Assoziationen wie Himmel für blau. Die zweite Gruppe jedoch war viel ideenreicher und fantasievoller. Die eingebauten Fehler zwangen sie dazu, über das Offensichtliche hinauszuschauen und mehrere Optionen in Betracht zu ziehen. Sie waren somit deutlich innovativer. Blink Nummer 9. Innovation strebt danach, Altes neu zu erfinden und wiederzuverwenden. Evolutionsbiologen verwenden den Begriff Acceptation, um das Phänomen der Zweckentfremdung zu beschreiben. Ein Merkmal, das ursprünglich für einen spezifischen Zweck entwickelt wurde, wird plötzlich ganz anders verwendet als geplant. Federn zum Beispiel waren eigentlich als Methode zur Temperaturregulation gedacht, doch mittlerweile befähigt ihre spezifische Form Vögel dazu, zu fliegen. Auch Ideen werden oftmals ähnlich umfunktioniert. Ziehen wir noch einmal Tim Berners-Lee als Beispiel heran. Er entwarf das Internet als Werkzeug für Forscher. Doch mit der Zeit wurde es zu einem digitalen Geflecht aus Einkaufsmöglichkeiten, sozialen Netzwerken, Pornografie und etlichen anderen Dingen. Johannes Gutenberg dagegen recycelte eine 1000 Jahre alte Erfindung und machte etwas Neues daraus. Er kombinierte die aus der Antike stammende Technik der Weinpresse mit seinem Wissen in Metallkunde und kreierte daraus die weltweit erste mechanische Druckerpresse. Unkonventionelle Neuverwendungen für alte oder gar ausrangierte Gegenstände und Ideen beflügeln bahnbrechende Innovationen. Ein anderes Beispiel dafür sind Schuster in Nairobi, die Gummisohlen aus alten Autoreifen machen. Wir sehen also, das Alte wird ständig in Neues verwandelt. Auch verlassene Orte oder Lebensräume werden durch die Macht der Innovation transformiert. Ähnlich wie das Skelett von toten Korallen die Basis für das schillernde und reiche Ökosystem namens Riff bildet, werden verlassene Gebäude und heruntergekommene Nachbarschaften häufig von innovativen urbanen Subkulturen genutzt. Ihr unkonventionelles Denken und ihre Experimentierfreude finden keinen Platz in gestriegelten Einkaufsstraßen oder Villenvierteln. In alten Gebäuden jedoch können gerade solche Subkulturen interagieren, sich austoben und Ideen entwickeln, die sich dann später auch im Mainstream verbreiten. Das waren unsere Blinks zu Steven Johnsons »Wo gute Ideen herkommen«. Das Wichtigste, das du aus diesem Buch behalten solltest, ist, dass sowohl Evolution als auch Innovation in kollaborativen Netzwerken gedeihen, die die Verknüpfung von Ideen anregen. Große Entdeckungen beginnen häufig als vage und schleppende Ahnungen, die mit der Zeit reifen und sich durch das Verschmelzen mit anderen Ideen allmählich zu etwas Großartigem entwickeln können. Hast du Feedback, hast du Fragen, hast du Anregungen? Wir sind gespannt. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit »Wo gute Ideen herkommen« als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.